Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Prisma-Magazin.
Heute mit Beiträgen zu den deutschen Bischöfen im Heiligen Land, zum Thema Glaube und Vernunft und der aktuellen Familiendiskussion. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Pater Max Capabianca. Hören Sie zuvor Nachrichten mit Mario Galgano.
Die Vietnam-Delegation des Vatikans wird am Montag aufbrechen. Das teilte der Vatikan am Freitag mit. Der Besuch unter Leitung des Untersekretärs des vatikanischen Außenministeriums, Bischof Pietro Parolin, soll bis zum 11. März dauern. Die politischen Gespräche sollen ein weiterer Schritt zur Verbesserung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der kommunistischen Regierung des Vietnams sein. Der Vatikan bestätigte somit die Agenturmeldungen von Donnerstag. Der höchste sunnitische Würdenträger, der Scheich der großen Moschee von Al-Azhar, möchte den Papst treffen. Die Begegnung sei für den 22. März geplant, das bestätigte nach Agenturmeldungen Kardinal Paul Pupa, Präsident des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog. Scheich Mohammed Sayed Tantawi folgt damit einer Einladung des Papstes. Zuletzt fand im Jahr 2000 ein ähnliches Treffen statt. Damals traf der verstorbene Papst Johannes Paul II. Imam Tantawi in der großen Moschee von Al-Azhar. Die Kardinalversammlung der Vatikanischen Heiligsprechungskongregation hat dem Papst empfohlen, den 1943 von Nationalsozialisten hingerichteten Kriegsdienstverweigerer Franz Jägerstätter selig zu sprechen. Darüber wurde nun der Linzer Diözesanbischof Ludwig Schwarz informiert. Bevor ein Zeitpunkt zur Seligsprechung in Oberösterreich festgelegt werden kann, ist zunächst die Approbation des positiven Dekrets durch Papst Benedikt XVI. Abzuwarten. Franz Jägerstätter war am 9. August 1943 in Brandenburg von den Nazis hingerichtet worden, weil er sich aus religiösen Gründen geweigert hatte, in den Krieg zu ziehen.
Es ist eine Pilgerreise, die die deutschen Kardinäle und Bischöfe in dieser Woche ins Heilige Land unternehmen. Auf dem Programm die klassischen Pilgerstätten. Aber kein noch so hoher Kirchenmann kann nach Israel fahren, ohne auch politische und diplomatische Gespräche zu führen. Eine Abordnung von 4 deutschen Kardinälen und 2 Bischöfen traf den Vizeministerpräsidenten von Israel, Shimon Peres, am Donnerstagnachmittag. Johannes Schröer vom Domradio war dabei und hat nach dem Gespräch zunächst Shimon Peres nach einem ersten Eindruck gefragt.
Das Gespräch ist nach meinem Eindruck sehr gut verlaufen. Wir haben aber mehr über das Spirituelle gesprochen als über die Politik. Denn das Spirituelle entscheidet doch auch über das Politische und nicht umgekehrt. Der stellvertretende Ministerpräsident Israels, Shimon Peres, wählte einen theologischen Einstieg in das Gespräch mit den deutschen Kardinälen und Bischöfen. Er forderte eine weltweite spirituelle Kampagne zur Absage an Gewalt im Namen aller Religionen. Die Papstrede in Regensburg lobte er ausdrücklich, den Einsatz von Benedikt für die Vernunft in den Weltreligionen.
Er hat gesagt, der Konflikt hier ist eben teilweise ein religiöser Konflikt. Und weil es teilweise ein religiöser Konflikt ist, haben die Religionen eine Bedeutung, haben die Führer der Religionen eine Bedeutung. Deswegen ist dieser Besuch so wichtig.
Sagt der deutsche Botschafter in Israel, Harald Kindermann, der bei dem Gespräch dabei war.
Er hat gesagt, er wisse um die Sorgen und Nöte der Christen. Er hat auch gesagt, dass er sehr daran arbeitet und engagiert dafür steht, dass das Abkommen mit dem Heiligen Stuhl zu einem guten Ende kommt.
Das Abkommen mit dem Vatikan, das offene Rechtsfragen der Christen im Heiligen Land regelt. Dabei geht es unter anderem um die Steuerfreiheit für katholische Hilfseinrichtungen in Israel. Ohne diese Steuerfreiheit müssten kirchliche Hospize und Krankenhäuser schließen.
Also Shimon Peres ist, was man so bezeichnet, ein sehr weiser Mann.
So hat der Kölner Kardinal Meissner das Gespräch mit Shimon Peres erlebt.
Der erste Schritt zu einer Befriedigung dieser Region ist, dass die Situation ohne Krieg ist und dann kann man die Verhältnisse wieder humanisieren, dass die Möglichkeiten sind, von A nach B wieder und hin und zurück zu reisen. Das hat er sehr deutlich gesehen und das haben wir auch sehr deutlich angesprochen.
Kardinal Meissner hat in dem Gespräch mit Shimon Peres kein Blatt vor den Mund genommen. Deutlich hat der Kölner Kardinal nachgefragt, warum es denn so sei, dass so viele Christen aus Israel auswandern.
Ich habe das persönlich angesprochen, dass wir besorgt sind, dass die Christen immer weniger werden. Und sie möchten, dass die christlichen Gemeinden lebendig und vital seien. Und sagt er, vielleicht liegt es auch ein wenig an den christlichen Familien, dass sie weniger Kinder haben, wie auch in Europa. Und das kann ich also jetzt nicht so nachvollziehen und nachprüfen. Wenn das stimmt, und man wird davon ausgehen müssen, hat er recht, aber es geht auch ein Teil ins Ausland, weil sie hier aufgrund ihrer Ausbildung keine adäquate Beschäftigung und Berufsausbildung finden.
Die Bischöfe haben das deutlich angesprochen, natürlich in der verbindlichen Form, wie sie den Bischöfen und Kardinälen üblich ist. Aber der Vizepremier hat damit einem sehr schönen Satz geantwortet. Er hätte die klaren Botschaften und auch die angedeuteten wohl verstanden. Er hat nicht immer geantwortet, aber er hat gesagt, er hätte sie alle wohl verstanden. Und das ist etwas.
Shimon Peres ist Vollblutpolitiker und hat sich in dem Gespräch mit den deutschen Kardinälen überaus diplomatisch verhalten, sagt auch Harald Kindermann. So ein Gespräch aktualisiere und vitalisiere die Probleme, so Kindermann weiter. Shimon Peres weiß um die Sorgen der Christen. Er kennt auch die Bedeutung, die die katholische Minderheit im Heiligen Land hat.
Frieden kann es nicht separiert geben. Entweder gibt es Frieden für alle oder für niemanden.
Ist Kardinal Meissner überzeugt. Und dann sagte Shimon Peres noch, wir, Sie die Christen und wir die israelischen Politiker müssen unsere Arbeit aufteilen. Sie beten für den Frieden und wir garantieren Ihnen eine freie, gleichberechtigte Religionsausübung.
Gebärmaschine, kastrierte Kater, das waren, wie man es nimmt, verbale Höhe oder Tiefpunkte einer Debatte in Deutschland über Familienpolitik. Das große Nachdenken darüber, wie den immer schwächer dastehenden und immer weniger zahlreichen Familien zu helfen ist, hat jetzt auch Österreich erreicht. Stefan Kempis berichtet.
Bischof Küng von St. Pölten hat die lebhafte Debatte in Deutschland genau verfolgt und dabei das Gefühl bekommen, so eine Debatte bräuchten wir hier in Österreich auch, nicht ganz so heftig und polemisch vielleicht.
Wir müssen immer wieder in den Worten abrüsten, wenn wir versuchen, Lösungen zu finden. Polemik ist da nicht hilfreich. Wohl aber sollten wir auf das schauen, was die Botschaft sein müsste oder das Wichtige ist.
Und diese Botschaft heißt für Bischof Küng:
Kinder brauchen ihre Eltern, und zwar die eigenen.
Das sagt der Oberhirte mit Blick auf Kinderkrippen und Kindertagesstätten. Er findet,
dass es natürlich einige Kinderkrippen für außerordentliche Situationen sicher braucht. Aber im Übrigen ist die Widmung der Mütter an die Kinder vor allem zu fördern.
Er hat sich schlau gemacht und die Forschungsergebnisse von Hirnforschern gelesen.
Dass die Entwicklung der Kinder sogar in ihren intellektuellen Fähigkeiten besser verläuft, wenn die Zuwendung der Eltern, an erster Stelle in den ersten Jahren der Mutter, aber auch des Vaters, vorhanden ist.
Ab mit den Kindern so früh wie möglich in die Kindertagesstätte, das ist für Bischof Küng, Österreichs Familienbischof, der falsche Weg.
Man sollte nicht nur jetzt diese ersten 3 Jahre, die freilich ganz besonders wichtig sind für jedes Kind, im Auge behalten, sondern auch weiterdenken. Auch Jugendliche brauchen die Zuwendung der Eltern von Mutter und Vater.
Auch Mädchen bräuchten einen anwesenden Vater für ihre Persönlichkeitsentwicklung, so der Oberhirte von St. Pölten.
Und deswegen scheint mir, dass die Widmung an die Familie zu fördern ist. Dementsprechend schienen mir auch Rahmenbedingungen erforderlich. Da sollten nicht zu große finanzielle Nachteile sein, wenn eben diese Widmung vorhanden ist.
Die Wirklichkeit sieht allerdings scheinbar anders aus. In Frankreich zum Beispiel, das Land hat Westeuropas höchste Geburtenrate, mutmaßlich auch, weil die Kinder dort schnell in Tagesstätten, sogenannte Crèches, gegeben werden, damit Mama wieder arbeiten kann. Frankreich hat also offenbar auch keine demografische Krise. Seine Bürger sterben nicht aus.
Die Zahlen in Frankreich, die sind tatsächlich schon nahe bei der Mindestanzahl von Kindern pro Familie. Kommen schon auf 2,1 wären mindestens notwendig. Wobei ich manchmal auch zweifle, ob die Zahl heutzutage überhaupt noch stimmt, weil die Alterspyramide schon längst nicht mehr stimmt. Weil man vergisst ja auch, dass die Zahl der Paare kleiner wird, die Kinder haben können aufgrund, sagen wir, der Verschiebung in der Alterspyramide.
Wie macht man das denn dann, Herr Bischof, dass Vater wie Mutter nicht rund um die Uhr arbeiten müssen, sondern Zeit freischaufeln können für ihren Nachwuchs? Küngs Antwort:
Wo ein Wille, dort ein Weg. Damit will nicht gesagt sein, dass in irgendeiner konkreten Situation tatsächlich eine Kinderbetreuung notwendig ist und dass da auch Großartiges oft geleistet wird. Aber es sind halt doch gewisse Zusammenhänge zu beachten. Die Menschen können sagen, na, wir machen es anders. Naja, die Natur rächt sich, denn das sind Gesetzmäßigkeiten, die tief im Menschen verankert sind.
Österreichs Familienbischof Küng aus St. Pölten.
Der Faden ist wieder aufgenommen worden und die Diskussion geht weiter um die Regensburger Rede von Papst Benedikt XVI. Am 10. Februar hat die Neue Zürcher Zeitung einen Artikel von Jürgen Habermas veröffentlicht mit dem Titel »Ein Bewusstsein von dem, was fehlt«. Jürgen Habermas ist Philosoph und gilt als einer der wichtigsten Denker der Gegenwart. Er und Benedikt XVI. Kennen einander, denn schon 2004 haben sie in München gemeinsam diskutiert, eben zum Thema Glaube und Vernunft. Zwar ohne zu einer Lösung zu kommen, aber dennoch mit dem Eingeständnis des sich selbst als religiös unmusikalisch haltenden Habermas, dass die Gesellschaft sich die Grundlagen für ihr Bestehen nicht selber schaffen kann. Die Regensburger Rede des Papstes war ja, anders als oft in den Medien dargestellt, nicht ein Angriff auf den Islam, sondern ein Appell, Glaube und Vernunft miteinander zu versöhnen. Die Grundthese des Papstes: Die Synthese von Glaube und Vernunft, wie sie in der Tradition des Christentums von Augustinus bis Thomas von Aquin entwickelt worden war, die ist zerbrochen. Allerdings ist bisher kein neuer Versuch gelungen, diese beiden Dimensionen des Glaubens zusammenzubringen. Die Vernunft ist, und das war die für viele auch nichtchristliche Denker faszinierende These, die Vernunft also ist gleichermaßen verkürzt und sogar gefährlich, weil sie die religiöse Energie der Unvernunft ausliefert, wenn man sich also eben nicht Rechenschaft abliefert, was die Grundlagen des Seins und des Denkens sind. Habermas nun in seiner Replik ist mehr oder weniger ratlos. Schon der Titel seines Beitrags deutet dies an, ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Gemeint ist da die Synthese von Glaube und Vernunft, die fehlt und die Benedikt so deutlich eingefordert hatte. Interessanterweise stimmt Habermas in der Notwendigkeit einer neuen Synthese indirekt Benedikt zu. Er wendet sich klar gegen postmoderne Theorien, die grundsätzlich verneinen, dass es Wahrheit geben kann oder dass sie erkannt werden könnte. Wörtlich schreibt Habermas:
Das Motiv meiner Beschäftigung mit dem Thema Glauben und Wissen ist der Wunsch, die moderne Vernunft gegen den Defaitismus, der in ihr selber brütet, zu mobilisieren. Mit dem Vernunft-Defaitismus, der uns heute sowohl in der postmodernen Zuspitzung der Dialektik der Aufklärung wie im wissenschaftsgläubigen Naturalismus begegnet, kann das nachmetaphysische Denken alleine fertig werden. Anders verhält es sich mit einer praktischen Vernunft, die ohne geschichtsphilosophischen Rückhalt an der motivierenden Kraft ihrer guten Gründe verzweifelt, weil die Tendenzen einer entgleisenden Modernisierung den Geboten ihrer Gerechtigkeitsmoral weniger entgegenkommen als entgegenarbeiten.
Benedikt hatte in seiner Rede in Regensburg implizit deutlich gemacht, dass er die Tatsache, dass die alten Synthesen von Glauben und Vernunft nicht mehr allgemein anerkannt werden, wahrnimmt. Gerade deswegen hatte er ja dazu aufgefordert, dieses Verhältnis auf eine neue Art zu denken. Das schließt natürlich auch eine Kritik an der bisherigen Geistesgeschichte mit ein. Hören Sie dazu wieder einen Abschnitt aus Habermas Replik. Habermas weiter:
Der Papst beruft sich auf die von Augustin bis Thomas gestiftete Synthese aus griechischer Metaphysik und biblischem Glauben und bestreitet implizit, dass es für die in der europäischen Neuzeit faktisch eingetretene Polarisierung von Glauben und Wissen gute Gründe gibt. Obwohl er die Auffassung kritisiert, man müsse nun wieder hinter die Aufklärung zurückgehen und die Einsichten der Moderne verabschieden, stemmt er sich gegen die Kraft der Argumente, an denen jene weltanschauliche Synthese zerbrochen ist.
Der Papst würde darauf antworten: Liefert ihr Philosophen mir ein neues Denken, das der Gesamtheit der Wirklichkeit gerecht wird, also auch dem Phänomen des Religiösen und Ethischen? Ich denke, am nachdenklichen Ton von Habermas ist abzulesen, dass dieser den ungeheuren Anspruch des Papstes spürt, ihm aber letztlich nicht gerecht zu werden vermag. Nicht aus persönlicher Unfähigkeit, sondern weil die Philosophen weiterhin im Dunkeln tappen, wie sie nachmetaphysisch denken wollen, ohne in völlige Beliebigkeit abzudriften. Die meisten Denker heute stellen sich noch nicht einmal dem Anspruch. Habermas hat den Mut, das Unbehagen darüber auszuhalten. Am Freitag hat der Präsident der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Camillo Ruini, bei einem Vortrag Kritik an Habermas Erwiderung geübt und ihm vorgeworfen, anachronistische Vorverständnisse zu haben und deswegen tendenziös zu sein. Wir berichten darüber ausführlich kommende Woche. Es bleibt spannend. Und nun noch etwas in eigener Sache. Seit einiger Zeit ist Eberhard von Gemmingen nicht in der Redaktion gewesen. Einige aufmerksame Hörer haben das durchaus bemerkt. Mario Galgano hat das eingehend recherchiert und hat sogar Pater von Gemmingen selber ans Telefon bekommen.
Wie geht es Ihnen eigentlich?
Also ich war vor 2 Tagen im Herzzentrum in Lahr und der dortige Professor hat festgestellt, dass ich durch den Infarkt fast keinen dauerhaften Schaden am Herzen hatte. Das heißt, dass die derzeitige Diagnose sehr gut ist. Er meinte, es sei nicht einmal notwendig, eine Kur zu machen. Ich möchte aber vielleicht trotzdem anfragen nach einer Kur. Aber jedenfalls ist die Situation sehr gut. Ich fühle mich auch sehr gut, obwohl ich doch noch ein bisschen schwach bin.
Können Sie vielleicht auch sagen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was passiert ist, was los ist?
Ja, am 14. Januar hatte ich einen leichten Herzinfarkt. Ich nenne das leicht, weil ich glaube, wenn ich andere Leute beobachte, war das bei mir nicht so wahnsinnig tragisch. Und zwar war das ein Sonntag. Ich wollte ein paar Kirchen anschauen, mal wieder in Rom, und bin einen leichten Berg hinaufgestiegen und in die erste Kirche gekommen. Und da habe ich dann in der Brust einen dauerhaften Schmerz gefühlt, nicht sehr stark, nicht sehr schlimm, aber der ist einfach nicht mehr weggegangen, eigentlich den ganzen Tag. Und da bin ich abends zur Ersten Hilfe gegangen in Rom und die haben mich gleich da behalten und am nächsten Tag haben sie mir in der Klinik 2 sogenannte Stents eingesetzt. Das sind so metallene Blättchen oder Schrauben, um Herzgefäße offen zu halten.
Einige Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch gemerkt, dass man sie weniger bei uns hört. Und die fragen sich, was machen Sie jetzt eigentlich?
Was mache ich jetzt eigentlich? Also erstens lasse ich mir es wohl sein. Ich folge den Rat von vielen weisen Leuten, dass ich mich jetzt umstellen soll, dass ich nicht mehr so hektisch sein soll, nicht mehr so gestresst. Und deswegen führe ich ein relativ ruhiges Leben. Also ich war zunächst in Rom etwa noch 4 Wochen, 5 Wochen, weil ich nicht von Rom weg konnte, zu Hause und in einem Haus außerhalb der Stadt, in einer sogenannten Villa. Und bei diesem Aufenthalten und hier in Deutschland lese ich viel, und zwar theologische Bücher. Ich lese von Papst Benedikt alias Josef Ratzinger. Und habe vorher die Geschichte des Trinitätsdogmas gelesen und die Geschichte des Alten Testamentes und die Geschichte der evangelischen Theologie in Deutschland. Ich habe auch schon so 5 bis 10 Bücher gelesen in der Zeit.
Doch vieles gemacht, aber die Frage ist jetzt auch, wird man Sie bei uns denn in Zukunft trotzdem noch hören oder werden Sie jetzt nur noch mit Büchern sich befassen?
Nein, man wird mich hören. Vielleicht wird die Redaktion mich bitten um Wochenkommentare für den Samstag über wichtige politische Ereignisse, die also auch die Kirche und die Christen betreffen. Und ich bin natürlich im Hintergrund da, höre ununterbrochen die Sendungen von Radio Vatikan und hoffe, am 1. September zurückzukommen.
Gut, das hoffen wir auch und wünschen Ihnen auch im Namen der Redaktion und aller Zuhörerinnen und Zuhörer alles Gute.
Dankeschön.
Das war unser Prisma. Durch die Sendung führte sie Pater Max Capabianca. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.